Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute am Karfreitag aus dem Kolosserbrief. Und wir stellen uns unter Kolosser Kapitel 2 die Verse 14 und 15. Aber um des Zusammenhangs willen lese ich bereits ab Vers 9. Also wir hören Kolosser Kapitel 2, die Verse 9 bis 15. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus, die ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Der hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat, jetzt kommt der Predigttext, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand. Und er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie an das Kreuz nagelte. Und er hat so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet, eigentlich steht da entkleidet. Und er stellte sie öffentlich an den Pranger und er triumphierte über sie an demselben. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, dieser Abschnitt hier aus dem Kolosserbrief, aus Kolosser Kapitel 2, der wurde in unserer Gemeinde schon häufiger gelesen. Und meistens ging es dann um den Vergleich zwischen der Beschneidung im Alten Bund und der Taufe im Neuen Bund. Die Beschneidung, sie war seit den Zeiten Abrahams das Zeichen und das Siegel für den Bund, den Gott mit Abraham und seinen Nachkommen geschlossen hatte. Und das Zeichen und das Siegel für den neuen Bund ist die Taufe. Der Apostel schreibt hier: in ihm, also in Christus, seid ihr beschnitten, und zwar insofern, als ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. Ich denke, dass eine Entsprechung zwischen der Beschneidung im Alten Testament und der Taufe im Neuen Testament aufgrund dieser Aussage nicht zu bestreiten ist. Bekanntlich folgern heutzutage nicht wenige Christen, dass es im Neuen Bund eine zeitliche Reihenfolge geben müsse. Erst müsse man glauben und dann danach folge die Taufe. Und zur Untermauerung dieser Auffassung verweist man dann gerne auf eine Aussage aus dem Markus-Evangelium. Dort sagt der auferstandene Herr: wer da glaubt und getauft wird, der wird errettet werden. Markus 16, Vers 15. Man sagt dann: hier beschreibt Jesus seine zeitliche Reihenfolge, erst der Glaube und dann die Taufe. Nun, ich bin nicht davon überzeugt, dass es Jesus in dieser Aussage um eine zeitliche Reihenfolge geht. Aber ihr Lieben, wenn man schon eine zeitliche Reihenfolge aus solchen Aussagen ableiten möchte, dann bitte ich, zumindest einmal zur Kenntnis zu nehmen, dass Paulus hier in Kolosser 2, Vers 12, genau die umgekehrte Reihenfolge anführt. Hier schreibt er, da ihr mit ihm begraben worden seid in der Taufe. Erstens die Taufe. Und dann heißt es, in ihm seid ihr auch auferweckt worden, mit auferweckt worden, durch den Glauben. Zweitens. Hier wird erst von der Taufe gesprochen und dann vom Glauben. Ich behaupte auch hier nicht, dass es dem Apostel um eine zeitliche Reihenfolge geht. Aber wenn jemand darauf besteht, etwa aus Markus 16 eine zeitliche Reihenfolge ableiten zu wollen, dann habe ich schon die Frage, was machst du mit dieser Aussage hier aus Kolosser 2? In der frühen Kirche war ein üblicher Tauftermin die Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag oder genauer gesagt der Morgen des Auferstehungstags zur Zeit des Sonnenaufgangs. Dieser Termin wurde bereits in der frühesten uns überlieferten Kirchenordnung, die wir aus der Mitte des 3. Jahrhunderts haben, festgeschrieben. Und nicht zuletzt deswegen freue ich mich sehr, dass wir, so Gott will, am Ostersonntag hier eine Taufe feiern können. Aber ihr Lieben, heute ist Karfreitag. Heute geht es nicht um das Thema der Taufe. Und wenn wir uns einmal bemühen, die gesamte Aussage dieser Verse, die wir eben gerade gelesen haben, zu erfassen, also worum es insgesamt geht, dann sehen wir, es geht in diesem Abschnitt insgesamt keineswegs um das Thema der Taufe. Das ist ein Nebenthema. Vielmehr geht es um Christus und um unsere Einheit mit ihm. Und zu Beginn des gelesenen Abschnittes bezeugt Paulus, dass in ihm, das heißt in Christus, die gesamte Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Und tatsächlich ist in Jesus Christus die zweite Person der Dreieinigkeit Gottes in seiner Unendlichkeit in die Endlichkeit eines Leibes getreten. Ein begrenzter, ein endlicher Körper fasst den unendlichen Gott. Das ist das Wunder von Bethlehem. In Vers 13 lesen wir dann, ihr Gott hat euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm, mit Christus lebendig gemacht, indem er euch über eure Übertretungen vergeben hat. Also Gott, der Vater, hat uns in Christus alle unsere Übertretungen, unsere Fehler, unser Versagen vergeben. Und er hat uns mit ihm, mit Christus, ein neues Leben geschenkt. Ein Hinweis auf die Auferstehung. Leben aus Gott. Und unmittelbar im Anschluss daran weist Paulus auf den Grund, die Basis für die Vergebung unserer Sünden hin. Und die Grundlage für deine und meine Sündenvergebung ist das Werk Christi am Kreuz von Golgatha. Und wir wollen heute einmal genau darauf achten, was hier in diesen zwei Versen über dieses Werk des Sohnes Gottes ausgesagt ist. Nicht wahr, wir alle sind es gewohnt, Christus am Kreuz hängend als jemanden wahrzunehmen, der unvorstellbare Schmerzen ertrug, bis er dann schlussendlich verschied. Wir haben es auch eben gerade gelesen. Jesus, er war das geschlachtete Lamm, das sich dort passiv martern ließ und dann abgeschlachtet wurde. Wenn wir im Blick auf die Ereignisse vor den Toren Jerusalems Worte hören wie auslöschen, vernichten, aus dem Weg schaffen, annageln, entwaffnen oder entkleiden, öffentlich an den Pranger stellen, dann denken wir an das furchtbare Leiden, an die Leibes-, an die Seelennot des sich am Kreuz windenden Jesus. Schließlich wurde dort dessen Leben ausgelöscht, vernichtet, aus dem Weg geschafft, ans Kreuz genagelt. Er hing dort entkleidet am Pranger der öffentlichen Schande. Und es waren die gaffenden Menschen, die spottend und hohnlachend über ihn triumphierten. Aber wie ganz anders steht es hier im Kolosserbrief, oder? Hier lesen wir dieselben Worte. Auslöschen, vernichten, aus dem Weg schaffen, annageln, entwaffnen oder entkleiden, öffentlich an den Pranger stellen. Aber hier stehen diese Worte in einem völlig anderen Zusammenhang, in einem völlig anderen. Hier stehen sie nicht im Rahmen von Schmerz, von Kummer, von Leibes- und furchtbarer Seelennot und dann vom Sterben Christi. Vielmehr ist das, was uns hier entgegenschallt, es sind Fanfarenstöße eines Siegers, eines Triumphators. Es ist Christus, so heißt es hier, der ausgetilgt hat. Es ist Christus, der hier hinweggenommen hat. Es ist Christus, der hier etwas an das Kreuz genagelt hat. Es ist Christus, der hier entkleidet hat. Es ist Christus, der an den Pranger der öffentlichen Schande etwas oder jemanden gestellt hat. Und es ist Christus, der triumphiert hat. Zweifellos. Damals auf dem Hügel von Golgatha schien es so, dass dort Jesus Christus ausgelöscht, vernichtet, aus dem Weg geschaffen, angenagelt, entkleidet und an den Pranger der öffentlichen Schande gestellt wurde. Ja, das alles ist kennzeichnend für die furchtbaren Stunden dort am Kreuz. Das war das, was optisch ablief. Aber von innen heraus ist das, was dort geschah, Grund für frohlockendes und sieghaftes Jubeln. Und so verkündige ich Ihnen heute am Karfreitag das Wort Gottes unter dem Thema Der vollkommene Sieg Christi am Kreuz von Golgatha. Und diesen Sieg Christi auf Golgatha, den beachten wir unter drei Aspekten. Erstens, Christus hat am Kreuz die gegen uns gerichtete Schuldanklage vollkommen getilgt. Zweitens, Christus hat am Kreuz die Fürstentümer und die Gewalten, die Mächte vollkommen besiegt. Und drittens, Christus hat am Kreuz über die Mächte vollkommen triumphiert. Zunächst erstens, Christus hat am Kreuz die gegen uns gerichtete Schuldanklage vollkommen getilgt. Ihr Lieben, vermutlich haben wir alle schon einmal etwas gehört von dem großen Versöhnungstag. Im Alten Testament lesen wir darüber im dritten Buch Mose, Kapitel 16. Der große Versöhnungstag, der Yom Kippur, der fand statt zwischen dem Neujahrsfest in Israel, das war Anfang September, und dann dem Laubhüttenfest. Und dazwischen gab es diesen großen Versöhnungstag. Es war der größte Feiertag, der größte Festtag der Juden. An diesem Tag war dem Volk Gottes absolutes Fasten geboten. Und an diesem Tag, so hatte es Gott durch Mose angeordnet, wurden zwei Ziegenböcke beiseite genommen. Einer der beiden Ziegenböcke wurde geschlachtet. Und dann ging der hohe Priester mit dem Blut dieses Ziegenbocks in den Tempel. Aber nicht nur in das Heiligste, sondern bis hinein in das Allerheiligste, einmal im Jahr. Und dort sprengte er dieses Blut auf den Deckel, auf den Versöhnungsdeckel, so hieß der, der über der Bundeslade stand. Und dann ging er hinaus und segnete das Volk. Der andere Ziegenbock, der wurde, so lesen wir in 3. Mose 16, dem Asael gesandt. Vermutlich war damit ein Dämon gemeint oder sogar Satan selbst. Und aus späterer Zeit ist uns ein Gebet überliefert, das die Juden zur Vorbereitung auf diesen Versöhnungstag beteten. Und unter anderem heißt es in diesem Gebet, übrigens ein ergreifendes Gebet: Mögest du auswischen meine Schuldschrift. Mögest du auswischen meine Schuldschrift. Und vermutlich dachte der Apostel Paulus an dieses Gebet, als er hier schreibt: Er, Christus, hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Es war dem Apostel selbstverständlich und im Grunde wussten es auch die Juden, dass das Blut von Ziegenböcken niemals die gegen uns stehende Anklageschrift zu tilgen vermag. Das Blut von Tieren war niemals in der Lage, die Gewissen der Menschen zu beruhigen. In Wahrheit waren diese Tieropfer nichts anderes als ein Erinnern an unsere Sünden. Eigentlich hätte ich dort auf dem Opferaltar liegen müssen für meine Schuld und Sünde. Aber die Juden beteten angesichts der Last ihrer Schuld, voller Verlangen auf Vergebung. Ich zitiere noch einmal: Unser Vater, unser König, zerreiße unser Verdammungsurteil und tilge aus alle Dokumente unserer Verschuldungen. Hier wird uns verkündet, es ist Christus. Es ist Christus, der am Kreuz unsere Schuldschrift getilgt hat. Die Schuldschrift, die gegen uns gerichtet war. Es war unser Schuldkonto von einem unermesslichen Gewicht, das er durchstrich. Und diese Schuldschrift, so heißt es hier in Kolosser 2, war abgefasst in Satzungen. Wir würden vielleicht heute sagen, sie war eingeteilt in Rubriken. Alle Sünden in Gedanken, Worten, Werken, alle geheimen und auch offenbaren Übertretungen waren darin registriert. Und wenn wir das hören, auch heute am Karfreitag, dann ist klar, dann passt uns das nicht. Es passt nicht unserem Fleisch. Und darum unternimmt der gegen Gott rebellierende Mensch alles, um sich gegen diese Wahrheit und auch gegen die Einsicht seines Gewissens zur Wehr zu setzen. Damit er diese Wahrheit, dass er vor Gott schuldig ist, vergisst, steigert er sich häufig in irgendeinen Rausch hinein. Dabei ist es gleichgültig, ob es irgendein Machtrausch ist oder ein Besitzrausch, ob man sich auch in einem geheimen Willen zur Überarbeitung als Workaholic zeigt, ob man einem künstlerischen, einem wissenschaftlichen Rausch nachgibt oder wie hier bei den Kolossern um einen religiösen Rausch. Darin standen die Kolosser in dieser Gefahr. Nicht sie bastelten in ihrem Leben und um ihr Leben herum ein eng geflochtenes Netz von moralisierenden Verboten. Alles, was man nicht darf. Paulus spricht in den folgenden Versen darüber. Lesen Sie es mal weiter ab Kolosser 2, Vers 16. Hochspannend. Und er sagt auch, was das alles ist. Das sind Regeln und Bestimmungen, die einen Schein von Weisheit haben. In Demut, nicht, da guckt man ganz fromm, und in Kasteiung des Leibes, dann bestraft man sich selbst durch irgendwelche, ich sag mal, Lächerlichkeiten. Was stellt der Mensch nicht alles an, um den Dreck aus seiner Seele herauszubekommen? Wie rackert sich der Mensch nicht ab, nur um nicht allein vor Gott und dem Werk Christi endlich einmal zu kapitulieren, sondern irgendetwas doch noch vorzuweisen. Aber gerade aus dieser Abwehr gegen Gott und auch gegen das eigene Gewissen, um es zu übertönen, entstehen nur umso mehr Zwänge, Süchte, Redesucht, Alkoholsucht, Nikotinsucht, Drogensucht, Spielsucht und so weiter. Und im Grunde geht es darum, dass man nicht den totalen Bankrott seines Lebens gegenüber Gott eingestehen will. Ja, Gottes Wort bezeugt, da ist eine Anklageschrift. Und diese Anklageschrift, die zeugt gegen dich. Und wenn du dein Gewissen nicht betäubst, dann weißt du das auch. Aber was uns hier verkündet wird, das ist, es gibt jemand, der die gegen dich gerichtete Schuldschrift zerrissen hat, getilgt hat, weggemacht hat. Wenn du das im Glauben erkennen würdest, ja, Christus hat die Anklageschrift, wie es hier heißt, aus der Mitte hinweggenommen. Wie viele Gewissensnöte, wie viele Ängste, wie viele Verzweiflungen und auch wie viele Versteckspielchen mit dir selbst und auch Zwangsgedanken würden aus deinem Leben weichen. Jesus Christus, er hat die gigantische Schuldschrift, die gegen uns da war, am Kreuz getilgt. Er hat sie annulliert, er hat sie vernichtet. Das ist das Wort zum Leben heute am Karfreitag. Und gesegnet ist der, der dies im Glauben zu erfassen vermag. Und einzig und allein diese Erkenntnis sichert uns die völlige Gewissheit unseres Heils. Käme es bei der Beseitigung, bei der Tilgung dieser Anklageschrift auch nur ein wenig auf uns an, wir müssten permanent in Angst, Schrecken und Furcht existieren und wir wären immer gehetzt von der Frage, ob ich denn auch noch alles getan habe, ob mir da nicht irgendwo noch ein Fehler unterlaufen ist, der die Vollgültigkeit meiner Errettung in Frage stellt. Was du zu tun aufgerufen bist, besteht einzig und allein darin, das am Kreuz von Golgatha vollkommen vollbrachte Heil im Glauben zu ergreifen. Wir lesen hier nicht nur, dass Christus die uns entgegenstehende Schuldschrift in Satzungen getilgt hat, sondern es heißt, Paulus sagt hier, er hat sie aus der Mitte genommen, aus dem Weg geschaffen, aus der Mitte herausgerissen. Und diese Formulierung im griechischen Ektu Mesu, also aus der Mitte hinwegnehmen, die war in der Zeit, als das Neue Testament geschrieben wurde, ein juristischer Fachausdruck. Gemeint war damit, die Anklageschrift wurde aus den Prozessakten entfernt. Mit anderen Worten, egal, was da alles in den Akten drinsteht, das Zentrale, die Anklage, die ist weg, die entfällt. Sie ist fallen gelassen. Was Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz getan hat, ist genau das. Er hat deine Gerichtsakte aus der Welt geschafft. Und auf diese Weise ist nicht nur gegen uns jegliches Verdammungsurteil ausgeschlossen, sondern selbst die Gerichtsverhandlung hat sich erledigt. Es gibt keine Anklageschrift mehr. Paulus fragt einmal an anderer Stelle, wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben. Ja, noch mehr, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Kennst du diesen Christus? Wenn du im Glauben Jesus Christus und sein am Kreuz auf Golgatha vollbrachtes Werk annimmst, dann ist jegliche Anklage weg. Die Grundlage ist dir entzogen. Es gibt dafür keine Basis mehr. Darum lasst uns nicht den Satan fürchten. Lasst uns auch nicht unsere Sünden fürchten und darauf starren wie so ein Kaninchen auf die Schlange, sondern lasst uns blicken zum Kreuz. Dort ist die Anklageschrift getilgt. Das meint Rechtfertigung. Gott hat seine Gerechtigkeit am Kreuz von Golgatha aufgerichtet. Und wer zu dieser von Gott aufgerichteten Gerechtigkeit seine Zuflucht nimmt, der steht vor Gott richtig. Er hat nichts mehr in einem Gericht zu befürchten. Selbst von irgendwelchen Gewissensbissen braucht er sich nicht mehr zu fürchten. Schon gar nicht braucht er seine Gerechtigkeit, sich selbst oder auch anderen mühsam unter Beweis zu stellen, etwa durch eigenfabrizierte Moralkonstruktionen oder sonstige Basteleien an deiner Fassade. Vielmehr ist dein Recht in Christus fertig. Das heißt gerechtfertigt. Das ist Rechtfertigung. Glaubst du das? Dann hast du es. Das römische Recht verlangte, dass über einem gekreuzigten Verbrecher der Grund für das Todesurteil am Kreuzestod angeschlagen wurde. Und über dem Kreuz Jesu stand bekanntlich König der Juden. Wir haben es auch eben gerade in Markus 15 gelesen. Natürlich, Pilatus wusste, dass das nicht stimmt, es war Sport. Er fragte, was wollt ihr denn, dass ich mit dem tue, den ihr den König der Juden nennt? Denken wir auch an die Beleidigungen und Schmähungen, die Jesus von den Soldaten erduldete. Sei gegrüßt, König der Juden. Oder erinnern wir uns an die Verhöhnung der Hohepriester und der Schriftgelehrten, also der damaligen Theologen. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Der König der Juden, er steige jetzt herab vom Kreuz, auf das wir sehen und glauben. Von außen betrachtet war der Kreuzestod Jesu die Strafe für ein politisches Verbrechen. Die Anklage gegen ihn lautete: Jesus von Nazareth hat gegen Rom und gegen den Kaiser rebelliert. Aber wie ganz anders ist die Betrachtungsweise, die wir hier hören. Gerade in seinem Leiden, gerade in seinem Erdulden war Christus der schlechthin Aktive. In 1. Korinther 15 sagt es Paulus einmal in einem einzigen Halbsatz. Er sagt, Christus ist für unsere Sünden gestorben nach den Schriften. Für unsere Sünden. Das ist am Kreuz geschehen. Genau darum ging es am Kreuz von Golgatha. Und aus diesem Grund ist der Welt das Kreuz von Golgatha ein Ärgernis. Es ist für sie eine Torheit. Für Gott aber ist genau dieses Geschehen die Rechtsgrundlage, auf der er uns in Gnade annimmt. Dort ist die Schuldschrift durchgestrichen. Am Kreuz von Golgatha ist unsere Rettung geschehen. Und damit ist das, was dort vor 2000 Jahren geschah, die Ursache unendlicher Freude und unvorstellbaren Friedens. Wir haben jetzt ja Frieden mit Gott. Unser Heiles ruht auf dem Kreuzestod Christi. Darum ist das Kreuz Christi das Herzstück des christlichen Glaubens. Und ich füge hinzu, das Kreuz Jesu ist auch die Norm für unser Christenleben dann. Wegen des Kreuzes Christi sind wir aufgerufen, ebenfalls das Kreuz auf uns zu nehmen. Wir sind aufgerufen, uns selbst zu verleugnen. Und verleugnen heißt nichts anderes, als zu uns selbst Nein zu sagen. Es heißt bereit. Es heißt bereit zu sein, Sterbenswege zu gehen, den untersten Weg zu gehen, gedemütigt zu werden. Und dann wirkt Gott, der Herr, auf deinem Pfad der Demütigung, der Selbstverleugnung, Segen und Leben. Mein zweiter Punkt. Christus hat am Kreuz die Fürstentümer und Gewalten vollkommen besiegt. Ihr Lieben, glückselig sind wir, wenn wir im Glauben erfassen dürfen, dass am Kreuz von Golgatha unsere Schuld, unsere Boshaftigkeiten, unsere Gemeinheiten getilgt worden sind. Aber wie befreiend, wie beglückend dies auch ist, damit haben wir längst nicht alles erfasst, was Jesus Christus vor 2000 Jahren auf dem Hügel von Golgatha vollbracht hat. Der Apostel Paulus schreibt hier weiter: Dort hat Christus die Herrschaften und Gewalten entwaffnet. Eigentlich steht hier ausgezogen. Was heißt das eigentlich? Was meint das eigentlich? Was will Paulus hier sagen? Vielleicht können wir uns das, was hier gemeint ist, einmal folgendermaßen vor Augen führen. Nicht in jedem politischen Gemeinwesen, da gibt es Menschen, die haben eine besondere Autorität. Sie haben deswegen eine besondere Autorität, weil sie für die Aufrechterhaltung oder die Zurechtbringung der Ordnung in einem Gemeinwesen zuständig sind. Nicht? Denken wir hier zum Beispiel an Polizisten oder auch an Richter. Und um diese Autorität nach außen hin sichtbar zu machen, tragen diese Leute in der Regel eine Uniform oder ein ganz besonderes Gewand. Nicht, wer jemals vor Gericht stand, weiß, dass dort der Richter in einer Robe auftritt. Und auf diese Weise wird zum Ausdruck gebracht, dass er hier nicht in seinem eigenen Namen Entscheidungen trifft, sondern im Namen des Staates, von dem er für sein Handeln die Autorität empfängt und auch beauftragt ist. Nun stellen wir uns einmal vor, wir würden den gleichen Richter, den wir zuvor hoch oben thronend in einer Robe gesehen haben, in einem Gerichtssaal, in den Sommerferien irgendwo am Strand in einer Badehose sehen. Nicht so, wie er da herumläuft, kann er keine Autorität beanspruchen. Er hat sie auch nicht. Auch im Römischen Reich gab es damals politische Amtsträger, die in Städten oder auch über ganze Provinzen Regierungsgewalt ausübten. Und diese Leute hatten ebenfalls eine ganz besondere Kleidung. Daran erkannte man sie. Zum Teil trugen sie auch symbolisch eine Waffe, etwa ein Schwert. Und wenn es nun hier heißt, dass Christus die Fürstentümer und die Gewalten entkleidet hat, dann ist damit nichts anderes gesagt, als dass diese Mächte jegliche Autorität eingebüßt haben, eben wie ein Richter in einer Badehose. Wenn Paulus hier von Fürstentümern und Gewalten spricht, dann ist damit einerseits an irdische, an sichtbare Würdenträger gedacht, aber vor allem an überirdische, an unsichtbare Mächte. Paulus sprach bereits im ersten Kapitel des Kolosserbriefes von solchen Fürstentümern und Gewalten. Und er schrieb dort, dass sie durch Christus geschaffen sind. Sie sind in Christus geschaffen worden. Und dann fielen sie von Gott ab. Und sie gerieten damit unter die Herrschaft des Teufels. Und wenn diese Mächte nun weiterhin unser Leben bestimmen wollen, also über uns Autorität beanspruchen wollen, dann wollen sie uns von Christus wegziehen. Nicht an anderen Stellen zählt Paulus einmal solche Mächte ausführlicher auf, an was er denkt. Ich denke hier an Römer 8, Vers 38 und 39. Da schreibt er: Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Hier wird deutlich, was Paulus meint, wenn er von Fürstentümern, von Gewalten spricht. Einerseits denkt er hier an personale Wesen, an Engel, aber eben auch an apersonale Größen wie Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Also sagen wir an die Zeit. Ja? Wie massiv ist unser aller Leben von diesem Thema der Zeit, des Terminkalenders bestimmt? Paulus spricht auch in Römer 8 von Tod und Leben. Nicht wie sehr ist unser Verhalten in unserem Leben dadurch bestimmt, dass wir wissen, wir sind endlich. Wir haben nicht unendlich viel Zeit. Irgendwann ist mal Schluss. Eine andere Macht, die in unserem Leben bestimmend ist, ist zum Beispiel die Sexualität. Was für eine herrliche Schöpfungsgabe ist sie. Aber auch wie zerstörerisch kann sie sich im Leben von Menschen auswirken. Diese Mächte wie Zeit, wie Leben, wie Geschlechtlichkeit, sie sind in Christus geschaffen. Sie sind etwas Gutes, aber sie wurden hineingerissen in den Abfall von Gott. Und nun hören wir hier in Kolosser 2, dass Christus durch seinen Kreuzestod diese Mächte ausgezogen hat. Er hat sie entwaffnet. Mit anderen Worten, diese Mächte haben jetzt in sich jegliche Autorität verloren. Jegliche Autorität, die sich gegen Gott und gegen Christus richten würde. Angesichts von Christus, dem jetzt einzigen Herrn, spielen sie keine Rolle mehr. Es gibt sie noch. Aber sie sind jetzt der Herrschaft Christi untergeordnet. Sie sind angekettet. Seit dem Tod Christi am Kreuz von Golgatha können und dürfen sie dem, der Christus gehört, nicht mehr gefährlich werden. John Bunyan macht das einmal deutlich in seiner Pilgerreise anhand eines wunderschönen Bildes. Er ist ein Pilger auf dem Weg hin zum himmlischen Jerusalem, auf einem ziemlich schmalen Weg. Und am Wegesrand lauern überall Löwen und die brüllen. Aber sie sind angekettet. Sie können nicht auf den Weg kommen. Sie können dich in Schrecken versetzen. Sie können dir Panik verursachen. Aber sie können dich nicht auffressen. Sie können dich nicht von dem Weg hin zum himmlischen Jerusalem abhalten. Und genauso sind die Fürstentümer und Gewalten der Himmelswelt, die Bosheitsgeister der oberen Regionen immer noch da. Aber am Kreuz von Golgatha hat Christus ihre Macht gebrochen. Er hat sie durchgekreuzt, sodass sie niemandem, der Christus gehört und ihm nachfolgt, noch etwas anhaben können in seiner Seele. Was für eine tröstliche Botschaft ist das in einer Welt, in der es so viele Mächte, so viele Schicksalsmächte, wie wir es nennen, so viele Autoritäten, so viele Größen zu geben scheint, die uns überall in Panik, in Not, in Sorge, in Stress und nicht selten auch in Verzweiflung stürzen wollen. Aber weil Christus ihnen am Kreuz die Autorität genommen hat, weil er sie entkleidet hat, brauchen wir uns vor ihnen nicht mehr zu fürchten. Sie lähmen uns nicht mehr. Sie schüchtern uns nicht mehr ein. Denn Christus, der Herr, hat sie am Kreuz von Golgatha besiegt. Und wenn dann die Angst oder auch die Verzweiflung, etwa vor der Zukunft, was bringt sie noch alles, wie ein gewappneter Riese über dich herzufallen scheint, und dich in deiner Seele schier zu erdrücken droht, vielleicht nachts, wenn du alleine bist, dann halte im Glauben fest, auf Golgatha hat Christus diese Mächte besiegt. Er hat diese Fürstentümer, diese Gewalten entwaffnet. Er hat ihnen den Garaus gemacht. Er hat sie an den Pranger zur Schau gestellt. Noch im Mittelalter wusste man, was ein Pranger ist. Nicht damals wurden Verbrecher auf öffentlichen Plätzen, zum Beispiel einem Marktplatz oder so, einer Stadt, an einen Holzpfahl gefesselt oder an einen Käfig auch gesteckt und dann zur Schau gestellt. Die Gaffer konnten diesen Gefesselten beleidigen, bespucken. Er konnte nicht ausweichen. Es war ein Volksfest. Er konnte nicht weg. Und eine solche heilige zur Schaustellung ist das Kreuz von Golgatha. Nach diesem Wort ist das Kreuz von Golgatha nicht eine zur Schaustellung der Ohnmacht Christi, sondern gerade seiner Überlegenheit über die Fürstentümer und Gewalten. Sie wurden dort, ich sag mal, in das Schaufenster oder in den Schaukasten gestellt. Vom Augenschein verhielt es sich anders. Aber ihr Lieben, es war noch mehr. Es war noch mehr, was die Mächte am Kreuz dort aushalten mussten. Der Apostel sagt hier, Christus hat am Kreuz gleichsam einen Triumph über sie gefeiert. Und damit sind wir beim dritten und letzten Punkt. Was meint das? In der ersten Schriftlesung lasen wir einen kurzen Abschnitt aus dem ersten Korintherbrief. Und in 1. Korinther Kapitel 2 schreibt der Apostel Paulus: Wir predigen nicht die Weisheit dieser Weltzeit. Auch nicht die Weisheit der Herrscher, der Machthaber, der Schicksalsmächte dieser Weltzeit, die vergehen. Sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat, denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Wenn man das liest, fragt man ja unwillkürlich, warum hätten diese Weltherrscher Christus nicht gekreuzigt, wenn sie verstanden hätten, wenn sie begriffen hätten, was sie damit angerichtet haben, sich selbst angerichtet. Nun, im Licht von Kolosser 2 verstehen wir das. Diese Mächte, sie wollten Christus beseitigen, sie wollten über ihn triumphieren. Aber in Wahrheit verloren diese Mächte durch den Kreuzestod ihre Autorität und sie wurden zu Schanden. Denn im Tod Christi, also in seiner äußersten Schwachheit, gerade dort triumphierte Christus über sie. Durch den Tod Christi am Kreuz wurden die Fürstentümer und Gewalten und alles, was sich einbildet, in dieser Welt groß und bedeutend und mächtig zu sein, enttarnt, entlarvt. Sie wurden durchschaut vom Kreuz her, sodass ihre ganze Hilflosigkeit offenkundig wurde. Durch den Tod Christi sind diese Mächte abgetan und zu ohnmächtigen Gefangenen von Christus geworden, die im Triumphzug Christi angebunden ihm zu folgen haben. Und damit wird klar, die Ereignisse am Karfreitag, wie das Zerreißen des Vorhangs im Tempel, übrigens von oben nach unten, was ja merkwürdig ist, nicht? Oder das Beben der Erde, das Zerbersten der Felsen, das Öffnen der Gräber und dann nach Christi Auferstehung das Heraustreten der Toten, die dann Richtung Jerusalem gingen, wie wir im Matthäus-Evangelium lesen. Das alles sind Hinweise für den Triumph, den Christus am Kreuz von Golgatha zelebriert hat. Und wenn Christus mit den Seinen wiederkommt, dann wird er alle Mächte und Gewalten wegtun, sodass dann Gott alles und in allen ist. Dann wird dieser, sein Triumph von Golgatha, jedermann offenbar werden. Wenn ein Journalist das Geschehen auf dem Hügel von Golgatha schildern würde, dann würde er berichten, Jesus wurde gefangen genommen, er wurde brutal gefesselt, grausam geschlagen, missachtend verhöhnt. Dann musste er das Kreuz selbst schleppen und schließlich wurde er ans Kreuz genagelt und dann hing er dort 6 Stunden unter grauenhaften Schmerzen und dann starb er. Dann ereigneten sich auch noch merkwürdige Ereignisse. Die Botschaft, die dieser Journalist in die Welt tragen würde, wäre: Jesus war der, der die ihm zugefügten Qualen passiv erduldete und dann am Kreuz furchtbar leidend starb. Ja, das alles ist richtig. Das ist auch richtig. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit von Golgatha. Das ist nur, ich sag mal, die Außenseite, die Schaufensterseite. Das ist das, was in dem Film etwa von Mel Gibson, die Passion Jesu, auf Zelluloid gebracht werden kann. Aber wie grausam, wie brutal auch immer man das Äußerliche abbildet, man bleibt so immer an den äußeren Abläufen des Kreuzigungsgeschehens hängen. Und man erfasst nicht, was dort am Hügel von Golgatha auch geschah. Also gewissermaßen die Innenseite der Kreuzigung. Wenn wir das verstehen, dann erkennen wir, als sich nach 3 Stunden damals die Sonne verfinsterte, da brach in Wahrheit das Licht über die Welt an. Gerade in der Torheit des Kreuzes, über das sich die Welt nur lustig machen kann, offenbarte sich die Weisheit Gottes. Gerade vom Fluchholz des Kreuzes fließen seitdem unvorstellbare Segensströme in diese Welt. Christus, er wurde von rüden Soldaten in Schwachheit gekreuzigt. Aber gerade in seiner Schwachheit erwies er seine Überlegenheit. Denn als Christus scheinbar ohnmächtig und passiv am Kreuz hing, ein Mann der Schmerzen, total gebrochen, da zeigte sich gerade darin seine höchste Autorität. Dort am Kreuz, nein, wurde nicht das Leben des Sohnes Gottes ausgelöscht. Er stand auf nach 3 Tagen. Sondern Christus hat dort die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Dort hat Jesus Christus das vernichtet, was in Satzungen gegen uns stand. Und er hat es ein für alle Mal aus der Welt geschafft, indem er es ans Kreuz nagelte, wie es hier steht. Dort hat er die Herrschaften, die Mächte, die Gewalten entkleidet, ihnen ihre Autorität genommen. Und dort hat Christus sie an den Pranger der öffentlichen Schande gestellt und über sie triumphiert. Sie gehören jetzt unter Christus. Und aus diesem Blickwinkel, ihr Lieben, sind die dröhnenden Hammerschläge, mit denen Christus ans Kreuz genagelt wurde, nicht der Erweis seiner Ohnmacht, sondern es ist der Triumph seiner überlegenen göttlichen Macht. Was nach außen wie eine Niederlage und wie Schmach aussah, das war von innen betrachtet ein herrlicher Sieg, ein gewaltiger Triumph. Was dort am Kreuz auf Golgatha für alle Zeiten geschah, ist der vollkommene Sieg Christi. Amen.